Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Eigentlich widerspricht das jeder Werbelogik, jeder Marketingstrategie. Sowas sagt man nicht, wenn man Medikamente verkaufen will. Aber man muss das tun. Das ist wohl gesetzlich vorgeschrieben. Die Hersteller müssen darüber informieren, was die Risiken und Nebenwirkungen jedes wichtigen oder auch unwichtigen Medikaments ist. Ich habe euch heute mal so einen Beipackzettel mitgebracht. Der ist auch gar nicht so sehr lang. Drüber steht Gebrauchsinformation, Ibo, Ratiopharm, Lysinat, Schmerztabletten, die 500er. Kennt fast jeder, glaube ich. Also der Wirkstoff ist Ibuprofen. Wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend. Darf ich mal fragen, hat schon mal jemand von euch Ibuprofen in irgendeiner Form zu sich genommen? Ja? Irgendwie die meisten. Dankeschön. Wer von euch hat denn diesen kurzen Beipackzettel gelesen? Den kompletten Beipackzettel meine ich. Also von A bis Z. Okay, es gibt ein paar. Ich bin begeistert. Beeindruckend. Es ist kein Verbrechen, den Beipackzettel nicht zu lesen. Aber es ist sinnvoll. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, diesen Beipackzettel durchzulesen. Nicht aus Überzeugung, sondern als Vorbereitung für diese Predigt. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Es gibt auf diesem Beipackzettel genau 6 Zeilen, die beschreiben, wofür das Medikament gut ist. Und dann sage und schreibe 453 Zeilen ohne Überschriften dazu, was alles zu beachten ist, was alles die Risiken sind, die Nebenwirkungen und Wechselwirkungen. Und ich kann euch sagen, wenn man das liest, dann vergeht einem der Appetit auf diese leckeren Tabletten. Blutungen und Durchbrüche im Magen- und Darmbereich, die unter Umständen lebensbedrohlich sein können. Geringfügig erhöhtes Risiko für Herzanfälle. Schwerwiegende Hautreaktionen. Schwere allgemeine Überempfindlichkeitsreaktionen. Schwellungen von Gesicht, Zunge und innerem Kehlkopf mit Einengung der Luftwege, Luftnot, Herzjagen, Blutdruckabfall bis hin zum bedrohlichen Schock. Das ist nur auszugsweise, es gibt noch viel mehr. Wollt ihr die Tabletten immer noch nehmen? Ibuprofen. Ein ganz harmloses Mittelchen. Und so gravierende Nebenwirkungen, das ist doch irgendwie abschreckend, oder? Das ist irgendwie schlimm. Und trotzdem ist es gut. Es ist ehrlich und es ist fair, dass wir all diese Informationen bekommen, damit wir wissen, worauf wir uns einlassen, wenn wir mal so eine Kopfschmerztablette nehmen, beziehungsweise eine grundsätzliche Schmerztablette. Das ist dafür da, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Der Hersteller sichert sich ab, damit niemand die Tablette nimmt und sagt, ich wusste das nicht oder ich konnte es nicht wissen. So ähnlich, ganz ähnlich, ist das bei Jesus. Wenn man Jesus begegnet und vor allen Dingen, wenn man sich auf Jesus einlässt, dann sollte man den Beipackzettel lesen. Dann sollte man sich informieren, was sind eigentlich die Risiken und Nebenwirkungen? Was bringt es mit sich, wenn ich mich auf Jesus einlasse? Viele Menschen wollen Jesus in ihrem Leben haben. Viele Menschen wollen von Jesus profitieren, wollen positive Veränderungen. Aber es gibt auch eine Kehrseite. Es gibt wohl viele Christen, die irgendwann mal bitter enttäuscht sind vom Christsein, von Christen, manchmal von Christus, weil sie etwas anderes erwartet haben. Und ja, Klaus hat auch das schon betont, es gibt Vorteile des Christseins, gar keine Frage. Und als Pastor lädt man Menschen beruflich schon dazu ein, Christus nachzufolgen, aber das auch aus Überzeugung. Ich will auch niemanden ausladen, aber es gibt eben, die Bibel spricht sehr offen darüber, dass es eine Kehrseite gibt. Und sie ist noch offener und klarer als jeder Beipackzettel. Ich habe meiner Predigt die Überschrift gegeben, voller Macht und du, Risiken und Nebenwirkungen des Christseins, voller Macht oder voll er Macht oder er hat Vollmacht und du. Es geht um Jesus, um die Vollmacht, die Jesus zeigt in Matthäus Kapitel 8. Der erste Teil des Kapitels beginnt so, dass Jesus nach der Bergpredigt ein Wunder nach dem anderen tut. Er begegnet da einem Leprakranken und er heilt den Mann. Da kommt ein römischer Hauptmann und sagt, da ist jemand bei mir zu Hause krank, ein Untergebener. Und Jesus heilt den Mann. Jesus kommt in das Haus der Schwiegermutter von Petrus und heilt sie. Und dann werden alle möglichen kranken und besessenen Menschen gebracht. Und Jesus heilt alle. Jesus zeigt seine Vollmacht nicht nur in der Verkündigung, sondern auch in dem, was er tut. Aber dann nimmt das Kapitel eine interessante Wende. Da kommt die zweite Hälfte des Kapitels und darüber möchte ich heute predigen. Was passiert, wenn man sich auf Jesus einlässt? Matthäus Kapitel 8, ich lese für meinen ersten Punkt, da geht es um Verzicht und Prioritätensetzung. Ich lese aus Matthäus Kapitel 8 die Verse 18 bis 22. Die Menschenmenge, die sich um Jesus drängte, war so groß, dass er seinen Jüngern befahl, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Da sprach ihn ein Schriftgelehrter an: Meister, sagte er, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus erwiderte: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ein anderer, einer von seinen Jüngern, sagte zu Jesus: Herr, erlaube mir, zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Doch Jesus erwiderte: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Autsch. Doppelt Autsch. Da sind Menschen, die kommen zu Jesus und die wollen zu Jesus gehören. Und Jesus lädt sie aus. Genau genommen lädt er sie nicht aus, aber er sagt ihnen, was die Risiken und Nebenwirkungen sind. Und das ist nur die Kehrseite, das ist nur die negative Seite, die Jesus hier betont. Uns wird nicht gesagt, warum diese zwei Männer Jesus nachfolgen wollen. Vielleicht wegen diesem Hype, der da gerade ist. Jesus hat so viele Kranke geheilt, Jesus gewinnt gerade an Popularität und es macht irgendwie, ist es attraktiv, zu Jesus zu gehören. Und Jesus sagt: Ich sage euch, was die Kehrseite ist, wenn ihr zu mir gehört. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort. Diese zwei Männer, die zu Jesus kommen, sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Der eine ist ein Schriftgelehrter, ein Akademiker, und er bewirbt sich sozusagen bei Jesus. Er sagt: Ich will dazugehören. Der andere, uns wird gesagt, er ist ein Jünger, er gehört schon dazu. Der eine sagt: Jesus, ich will überall mit, egal wo du hingehst. Der Jünger sagt: Jesus, ich hätte gerne Auszeit, Sonderurlaub. Ich bin für ein paar Tage weg, mein Vater ist gestorben, ich mache die Beerdigung, dann komme ich wieder mit. Und beide bekommen Antworten von Jesus, mit denen sie ganz, ganz sicher nicht gerechnet haben. Stell dir mal vor, du bewirbst dich für eine Arbeitsstelle, du wirst eingeladen zum Bewerbungsgespräch und alles, was man dir erzählt ist, sind die Nachteile dieser Firma. Wir wollen sie haben, aber passen Sie mal auf. Wenn wir sie einstellen, sie kriegen kein Gehalt, erst wenn sie tot sind, dann kriegen sie was. Und im Übrigen, wir beanspruchen ihre ganze Zeit, sie haben keine Freizeit mehr, sie können in ihrem Privatleben, das ist vorbei, sie können sich nicht einfach die Zeit selber einteilen. Und im Übrigen, dieser Job ist lebensgefährlich. Wollen Sie die Stelle? Sie können hier unterschreiben. Ich bin sicher, jeder würde aufstehen, sich umdrehen und gehen und sagen: Ach, ich habe noch ein paar andere Bewerbungen laufen. Jesus mutet das diesem Mann zu und sagt: Schön, dass du zu mir gehören willst. Aber das geht hier nicht um Popularität und nicht um Vollmacht. Es geht hier um Selbstlosigkeit. Mir geht es schlechter als den Füchsen und Vögeln. Die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts. Ich habe kein bequemes, sicheres Leben und ich biete dir auch keins an. Das sagt Jesus zu diesem Mann. Ja, Jesus hat Vollmacht und ja, Jesus hätte sich ein schönes Leben machen können, aber er tut es nicht. Und er sagt zu seinem Jünger, oder jemandem, der sich gerade bewirbt, sein Jünger zu werden: Dir wird es nicht besser gehen. Überleg dir, ob du dazugehören willst. Der zweite ist schon Jünger. Der zweite läuft schon mit Jesus mit. Sein Vater ist gerade verstorben. Er sagt: Jesus, ich würde gerne die Beerdigung ausrichten. Das ist selbstverständlich, das ist anständig, das gehört sich so. Er will zu Jesus gehören, nur nicht sofort. Und nicht ganz. Jesus ist ganz sicher nicht gegen Beerdigungen, oder? Aber Jesus sagt zu diesem Mann: Lass die Toten begraben. Wenn du deinen Vater nicht beerdigst, andere werden es tun. Es gibt etwas, was wichtiger ist. Folge mir nach. Ohne Sonderurlaub. Ohne Auszeit. Das ist krass, was Jesus hier sagt. Und das ist alles andere als einladend, was bedeutet das für uns? Wir können natürlich sagen, ja, Jesus hat immer wieder so radikale Sachen gesagt. Ich habe es mehr mit Paulus, der ist freundlicher. Und Johannes sowieso, der redet immer von Liebe, das ist irgendwie schöner. Nein, so einfach kommen wir da nicht raus. Vielleicht sagen wir, ja, die Prediger und Pastoren, von denen erwarten wir das, die sollen gefälligst schlechter leben als Vögel und Füchse. Nein, es gilt auch nicht nur für Missionare. Jesus legt diesen Maßstab an diesen Jünger an, der wahrscheinlich nicht einer von den 12 ist, sondern einfach jemand, der dazugehören will. Ich bin sicher, dass ihr als Gemeinde irgendwo in der Welt Missionare unterwegs habt und die erleben das. In anderen Ländern gibt es Ungeziefer, das es bei uns nicht gibt. In anderen Ländern gibt es Dinge, die sind unangenehm. In manchen Ländern ist es gefährlich. Unser Missiologe in meinem Theologiestudium erzählt uns mal, er sagte, wisst ihr, jeder Missionar findet am Anfang alles cool. Alles ist Abenteuer. Es kommt kein Wasser aus der Leitung, wenn du duschen willst. Ach, eigentlich ist das cool. Eigentlich ist das mal was anderes. Aber er sagt, nach 3 Monaten ist das vorbei mit dem cool. Und nach 3 Monaten nervt dich alles. Das Abenteuer ist schnell vorbei. Und dann kommt die Realität. Aber nicht nur auf dem Missionsfeld. Viele Menschen, selbst in Deutschland, es geht auch jetzt durch die Medien, wenn man sich in einem Flüchtlingsheim zu Christus bekennt, kann es unangenehm werden. Wir haben eine große persische Gruppe bei uns in der Gemeinde. Die wissen, was es bedeutet, von der eigenen Familie verstoßen zu sein, wenn man sich zu Christus bekennt. Und Jesus sagt nicht, wenn du Christ wirst, verhindere ich das alles. Sondern Jesus sagt, ja, es wird unangenehm. Nachfolge kostet viele Menschen viel. In Deutschland ist das Leben trotzdem ziemlich sicher, auch als Christ. Vielleicht können wir uns mehr mit diesem zweiten Mann identifizieren. Diesem Mann, zu dem Jesus sagt, du musst deine Prioritäten richtig setzen. Wenn du mir nachfolgen willst, hast du keine Zeit für wichtige Dinge, du hast nur noch Zeit für die sehr wichtigen Dinge. Gerade in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft ist das schwierig. Jesus sagt, als Christ hast du keine Zeit, nur Sachen zu machen, die dich interessieren. Du musst dich fragen, was ist wichtig. Und nicht nur ein bisschen wichtig, sondern wirklich wichtig. Was ist wirklich wertvoll, was ist wirklich erstrebenswert, sodass du dein Leben da rein investierst? Alle wollen unsere Aufmerksamkeit, alle wollen unsere Zeit, oder? RTL und Hollywood sowieso, Facebook, echte Freunde und auch Facebook-Freunde, unser Arbeitgeber, unsere Hobbys, unsere Familie und eben auch Gott. Und dieser Mann steht vor dieser Entscheidung, wo setze ich meine Prioritäten? Und Jesus sagt ganz klar, entweder bei mir, oder du bleibst zu Hause. Das ist hart. Das ist echt herausfordernd. Jesus verspricht seinen Nachfolgern und alle, die sich darum bewerben, nicht das Blaue vom Himmel. Er sagt nicht, alles wird gut, alles wird schön, alles wird einfach. Jesus sagt, nein, es ist hart. Überleg dir gut, ob du dazugehören willst. Warum tut Jesus das? Weil er damals wie heute keine Mitläufer will. Weil er damals wie heute keine Halbherzigen will. Leute, die profitieren wollen, sind bei ihm nicht sonderlich willkommen. Wenn man das mal so radikal ausdrücken will, wie Jesus das hier sagt. Jesus sucht Menschen, die bereit sind, sich zu investieren. Sich im Sinne von ihr ganzes Leben. Er erwartet, dass diese Menschen das freiwillig tun und sagt ihnen ganz klar, wenn du das nicht willst, lass es bleiben, sonst wird das nur ein Krampf für dich und für mich. Ich möchte jungen Menschen, von denen jetzt alle irgendwie im Freizeitlager sind, aber ein paar sind doch da, ich möchte euch ermutigen, wenn ihr darüber nachdenkt, welchen Beruf erlerne ich, was studiere ich, was mache ich sonst mit meinem Leben, legt mal diesen Maßstab an. Überlegt ihr, womit kann ich Gott maximal verherrlichen mit meinem Leben? Ja, man kann Gott mit so gut wie jedem Beruf ehren, aber mit manchen eben doch besser als mit anderen. Es entscheidet sich an der Frage, was ist mir wichtig und wie wichtig ist Jesus mir? Aber auch diejenigen, die vielleicht schon voll im Berufsleben stehen und diese Entscheidung nicht mehr zu treffen haben, wir sind herausgefordert durch diesen Text. Wie wichtig ist mir Sicherheit? Wie wichtig ist mir Bequemlichkeit? Wie wichtig ist mir das, was ich gerne tue? Im Vergleich zu dem, was Jesus wichtig ist. Das ist der Knackpunkt in diesem Text. Und ja, man darf sich das so radikal fragen. Gönne ich mir Dinge, die Jesus sich nicht gegönnt hat? Jesus sagt hier, die Füchse am Höhlen, aber ich habe keine Bleibe. Ich bin zwar der Schöpfer des Universums, ich habe diese Füchse gemacht, ich habe diese Vögel gemacht. Ich gönne meinen Geschöpfen mehr, in dem Fall den Tieren mehr, als mir selbst, als ich Mensch geworden bin. Ich denke, das fordert uns heraus. Der nächste Abschnitt zeigt, dass das nicht alles ist. Ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken. Wie lange habe ich noch? Ich habe wirklich vergessen, auf die Uhr zu gucken. Ich mache einfach bis 11. Der Schriftgelehrte hat gesagt, ich will dir nachfolgen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr sollt mir nachfolgen. Wir fahren auf die andere Seite des Sees. Wir erfahren nicht, ob diese zwei Männer, wie sie sich entschieden haben, ob sie mitkommen oder nicht. Es wird nichts dazu gesagt. Aber Jesus fährt mit seinen 12 Jüngern auf die andere Seite des Sees. Aber das ist nicht irgendwie eine Kaffeefahrt, sondern das ist eher so eine Titanic-Fahrt. Ohne Leonardo DiCaprio, der ist nicht dabei. Es wird eine Fahrt über den See und diese erfahrenen Jünger erleben den Horror. Die denken, sie sterben gleich. Ich lese uns den Abschnitt ab Vers 23. Daraufhin stieg Jesus in das Boot, seine Jünger folgten ihm. Also da waren ein paar, die haben gesagt, ja Jesus, wir gehen mit dir mit. Wir setzen die Prioritäten richtig, wir gehen mit dir mit. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn auf. Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Die Leute aber fragten voller Staunen, wer ist das, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Jesus steigt in das Boot und schläft. Er hat ja gerade gesagt, der Menschensohn hat keine Bleibe, wo er sich ausruhen kann, also muss er unterwegs schlafen. Er schläft in diesem Boot und irgendwie hat das auch eine gewisse Komik in dieser Situation. Gerade hat Jesus seine Vollmacht bewiesen, er kann Kranke heilen, aber er ist eben auch ganz Mensch. Er braucht Schlaf. Und dann schläft er so fest, dass sogar dieser Sturm ihn nicht aufweckt. Also irgendwie ist Jesus überarbeitet. Und das ist offensichtlich okay. Jesus hat keinen sicheren Ort. Die Situation ist lebensbedrohlich. Erfahrene Fischer sagen, Jesus, wir wecken dich jetzt auf. Wir können auch unsere letzten Worte miteinander austauschen, denn in diesem See werden wir heute ertrinken. Wir sind verloren. Das Krasseste an dieser Situation ist nicht, dass Jesus schläft. Das Krasseste an der Situation ist eigentlich, dass Jesus schuld ist, dass sie in diesem Sturm sind. Es war Jesus, der gesagt hat, wir steigen jetzt ins Boot und fahren über diesen See. Und als Sohn Gottes wusste er, dass sie in einen Sturm kommen. Warum hat er es nicht verhindert? Naja, weil er seinen Jüngern beibringen will, es ist keine Kaffeefahrt, Christ zu sein, mir nachzufolgen. Es kommen noch Stürme. Jesus hat seine Jünger bewusst in diese Krise geführt. Sie wecken ihn auf und kriegen auch noch Ärger dafür. Ihr Kleingläubigen, euer Vertrauen ist so gering. Ich bin doch mit im Boot. Was macht ihr für einen Stress? Lasst doch den Sturm. Das passt schon. Nein, sie wecken ihn auf. Jesus, ist der Schlaf an der Stelle wichtiger als die Ruhe der Jünger und der Friede der Jünger? Ganz interessant ist in diesem Text, dass in dem gleichen Kapitel am Anfang ist da ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann, der kommt zu Jesus und bittet um die Heilung. Und Jesus nimmt den Mann, stellt ihn vor das Volk und sagt, seht, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Hier ist ein Heide, der glaubt so stark an mich, dass er sagt, sag nur ein Wort und mein kranker Knecht zu Hause wird gesund. Und hier haben wir den Kontrast dazu, das Gegenüber. Seine Jünger sind da und Jesus sagt, ihr Kleingläubigen, der Hauptmann hatte Glauben und ihr seid mit mir, ihr habt mit mir schon so viel erlebt und ihr habt keinen Glauben. Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgt, bringe ich euch manchmal auch in Gefahr. Damit habe ich nicht gesagt, dass wir als Christen uns selber Risiken aussuchen und sagen, ach, wir beten einfach, das wird schon gut gehen. Darum geht es nicht. Aber wenn Jesus uns zu etwas auffordert, komm, wir machen das oder komm, mach das, dann dürfen wir volles Risiko gehen. Wenn es klar ist, dass das der Wille von Jesus ist. Bei uns in der Gemeinde ist ein Mädchen für ein FSJ vor ein paar Jahren nach Nordkorea gegangen. Zu einem Undercover-Missionar. Und wenn das aufgeflogen wäre, dass man dort als Untergrundmissionar arbeitet, ja, in Nordkorea ist das nicht so gesund, wenn man da erwischt wird. Und ich fand es bemerkenswert, was sie sagte. Sie sagte, oder ihr Vater sagte das, wenn Gott sie dahin ruft, dann ist das der sicherste Ort, an dem sie sein kann. Wenn Gott uns irgendwohin ruft, dann mag das rein menschlich total gefährlich sein. Aber faktisch ist das der sicherste Ort, weil man in der Nähe von Jesus ist. Also die Leute, die am Ufer geblieben sind, die nicht im Sturm sind, aber ohne Jesus, deren Leben ist viel mehr in Gefahr, als das der Jünger mit Jesus auf dem Boot im Sturm. Das passt nicht in unseren Kopf. Aber das ist so. Das ist Glauben, das ist Vertrauen. Wenn man sich Jesus anschließt, werden die Versuchungen nicht weniger, sondern mehr. Wenn man sich Jesus anschließt, werden die Anfeindungen nicht weniger, sondern mehr. Wenn man sich Jesus anschließt, bekommt man manche Probleme, von denen man vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt. So ist das. Tatsache. Vielleicht in eurer Gemeinde nicht, aber in allen anderen Gemeinden, weltweit, überall. Das erleben Menschen. Der Punkt ist aber, als Christ bist du in dieser Krise nie allein. Du bist nie allein. In einem Boot mitten im Sturm bist du mit Jesus sicherer als am Strand. Wenn du Christ bist und Krebs bekommst, bist du sicherer, als wenn du kein Christ bist und kerngesund. Wenn du als Christ bettelarm bist, bist du reicher als der reichste Nicht-Christ. Wenn du als Christ bis über beide Ohren in Schwierigkeiten steckst, bist du beneidenswerter als der sorgenfreiste Nicht-Christ auf dieser Welt. Wir vergessen das. Wir können uns das manchmal nicht so richtig vorstellen. Aber das ist das, was Jesus zusagt. Ihr Lieben, als Christen brauchen wir uns nicht zu viel Sorgen zu machen über die politische und militärische Zukunft unserer Welt. Wir brauchen uns nicht zu viel Sorgen machen, dass die nächste Wirtschaftskrise kommt. Wir brauchen uns nicht verrückt zu machen mit der Verantwortung, die wir in der Familie oder in der Firma oder in der Gemeinde tragen. Wir brauchen uns nicht verrückt machen, dass wir Schicksalsschläge erleben. Jesus ist nicht vorher ausgestiegen. Er schläft zwar vielleicht, oder es wirkt für uns so, als ob er schläft, aber er hat die Situation unter Kontrolle. Das ist nicht einfach, aber es steht einfach da. Und ich denke, wir sind alle herausgefordert, das zu lernen. Jesus stillt den Sturm. Vorher heißt es, es war ein großer Sturm, jetzt heißt es, eine große Ruhe kehrt ein. Die Frage ist, was besser ist. Also wir mögen alle große Ruhe. Jesus sagt, der große Sturm war eigentlich besser. Aber er macht eine große Ruhe. Und dann passiert etwas, was Jesus eigentlich erreichen will. Diese Männer fragen sich, wer ist dieser Mann? Was geht hier ab? Wer ist das? Ich meine, sie haben sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Also irgendwie haben sie schon an ihn geglaubt, richtig? Aber jetzt sagen sie, wer ist das? Und das Spannende ist, im nächsten Abschnitt wird genau das erklärt. Aus einer merkwürdigen Quelle. Das sind Dämonen, die die Frage beantworten, wer ist das? Sie kommen an das andere Ufer und ratet mal, was sie dort erwartet. Weil Jesus hat ja gesagt, wir fahren jetzt hier weg, es ist zu viel Stress, zu viele Leute, sie fahren weg. Und was steht am anderen Ufer? Natürlich ein Fünf-Sterne-Hotel, oder? Nee, da erwarten sie zwei Wahnsinnige. Zwei Besessene. Und ich habe diesen Punkt überschrieben mit Schwein gehabt. Ein dritter und letzter Punkt, Schwein gehabt, Matthäus 8 ab 28. Als Jesus in das Gebiet der Gadarener am gegenüberliegenden Ufer kam, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. »Was willst du von uns, Sohn Gottes?« schrien sie. »Bist du gekommen, um uns schon vor der festgesetzten Zeit zu quälen?« In einiger Entfernung weidete eine große Herde Schweine. Die Dämonen baten ihn, »Wenn du uns austreibst, lass uns doch in die Schweineherde fahren.« »Geht«, sagt Jesus. Da verließen die Dämonen die beiden Männer und fuhren in die Schweine. Und augenblicklich stürzten sich die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und die Tiere ertranken in den Fluten. Die Schweinehirten rannten davon, liefen in die Stadt und berichteten alles, was geschehen war, auch das mit den Besessenen. Da machten sich die ganze Stadt auf den Weg. Alle gingen Jesus entgegen. Als sie sahen, was geschehen war, drängten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen. Diese zwei Männer, die Jesus da entgegenlaufen, sind der Abschaum der Gesellschaft. Sie sind Wracks, sie sind Ruinen. Sie sind im Prinzip Tiere. Zumindest leben sie wie Tiere. Es ist buchstäblich Evolution rückwärts, könnte man sagen. Es sind Bestien. Und die sind gefährlich. Keiner geht da vorbei. Diese Männer, die haben Mächte in sich, sie können Ketten zerreißen. Sie schlagen Menschen tot. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einem besessenen Menschen begegnet seid, aber ich kann euch sagen, da wird einem anders. Da wird einem echt anders, wenn man dämonische Kräfte in einem Menschen erlebt. Das ist der Horror. Diese Besessenen leben auf einem Friedhof. Niemand geht dahin, außer Jesus. Der geht extra dahin. Und er sagt nicht, ihr Jünger, euch muss ich schonen, weil... Nein, nein, Jünger, alle mitkommen. Alle mitkommen. Das müsst ihr sehen. Das müsst ihr erleben. Ihr wolltet eine Kaffeefahrt, ihr kriegt keine Kaffeefahrt. Wir haben einen Sturm überlebt und jetzt gehen wir zu den Besessenen. Jesus kommt dahin und diese Besessenen, genau genommen die Dämonen, beantworten die Frage, wer ist Jesus? Diese Dämonen wissen genau, mit wem sie es zu tun haben und sagen, Sohn Gottes. Jesus tut alles dafür, damit die Menschen endlich mal verstehen, wer er ist. Er tut Wunder, er predigt und viele verstehen es nicht. Diese Dämonen wissen das sofort, sie kennen ihn. Und sie sagen, Sohn Gottes. Bei der Taufe von Jesus hatte der Vater aus dem Himmel bestätigt, das ist mein lieber Sohn. Jetzt ist es die andere Seite, die Dämonen, und sie sagen, bist du gekommen, uns zu quälen vor unserer Zeit? Das sagt eine Menge über die Dämonen aus. Es sagt, dass sie wissen, dass ihre Tage gezählt sind, richtig? Sie wissen, dass Jesus sie besiegen wird. Das wissen sie schon, die können eben auch in der Bibel lesen. Sie wissen, dass Jesus stärker ist. Aber sie sagen, bist du gekommen noch etwas früher, als wir dachten? Und außerdem, bist du gekommen, um uns zu quälen? Das ist absurd, was sie da sagen. Jesus ist gekommen, um Menschen frei zu machen. Sie sind diejenigen, die Menschen quälen. Sie quälen ja diese zwei Besessenen. Sie haben aus ihnen quasi Tiere gemacht. Jesus ist gekommen, um die Männer zu retten. Aber die Dämonen machen das so, wie Satan das immer macht. Bist du gekommen, um uns zu quälen? Kann mal jemand Mitleid mit uns haben? Und noch etwas wird hier deutlich. Die Dämonen müssen Jesus um Erlaubnis bitten. Wenn Jesus auftaucht, dann kann der Dämon nicht mehr machen, was er will. Sie wollen in die Schweine und sie müssen Jesus um Erlaubnis fragen. Das sagt eine Menge über Dämonen aus, oder? Viele Menschen, auch gerade viele Christen, haben manchmal so eine Angst und so einen Respekt vor dem Dämonischen und dem Teuflischen. Damit ist nicht zu spaßen, gar keine Frage. Aber bitte nicht mehr Respekt, als der Gegner verliert, denn er hat schon verloren und er weiß es sogar selber. Wir als Christen sollten nicht zu viel Angst vor diesen Dingen haben. Sie zittern, wenn Jesus kommt. Und alles, was sie tun, da müssen sie Jesus um Erlaubnis fragen. Und Jesus erlaubt es ihnen. Sie fahren in diese Schweine. Markus berichtet uns, 2000 Schweine, ersoffen. Hätte man gute Steaks draus machen können, aber nein, die werden hier versenkt. Ich habe mich oft gefragt, warum lässt Jesus das zu? Ich meine, es ist schon heftig, ist echt heftig. Da muss man nicht mal Vegetarier sein oder sonst irgendwie Greenpeace-Aktivist. 2000 Schweine, einfach so, wofür? Ich denke, es gibt zwei Gründe dafür. Das eine, es macht deutlich, wie dreckig und böse diese Mächte sind. Für Juden waren Schweine die schmutzigsten Tiere. Niemand würde Schweine anfassen, geschweige denn essen. Die Dämonen wollen in die Schweine und das macht deutlich, wie dreckig, wie kaputt, wie schlecht sie sind. Und außerdem wird hier deutlich, was die Absichten Satans sind. Satan verschont nicht mal Tiere. Er fährt in diese Schweine und er säuft diese Schweine. Und das tut Satan immer. Satan ist daran interessiert, Menschenleben zu zerstören. Immer und überall. Das ist das, was er tut. Und deshalb diese Symbolhandlung, Jesus lässt sie in die Schweine fahren, damit deutlich wird, wie schlimm Satan ist. Im Kontrast dazu, was Jesus macht. Er befreit diese Männer. Und sie sitzen lampfromm da. Die Schweine sind tot, die Männer sind geheilt. Jesus da denkt, für diese zwei Männer, 2000 Schweine, super Preis, machen wir, heilen wir. Die Hirten laufen in die Stadt, holen die ganze Stadt, die Menschen kommen zu Jesus, sehen diese Horrorgestalten geheilt. Und was sagen sie? Sie sagen Schwein gehabt. Aber Schwein gehabt. Im Sinne von, diese beiden haben Schwein gehabt, dass sie geheilt sind. Aber das ist uns nicht so wichtig. Unsere 2000 Schweine sind weg. Jesus, kannst du bitte weggehen? Sie sagen nicht, wow, du kannst heilen, komm in die Stadt, wir haben noch mehr Kranke. Kannst du die auch rein? Klar, mache ich immer. Nein, sie sagen, die Schweine sind weg. Jesus, weg mit dir. Diese Heilungen waren uns keine 2000 Schweine wert. Ihr merkt, wenn man zu Jesus kommt, es kostet etwas. Nicht immer Schweineherden, aber irgendwelche Schweine muss man schon aufgeben. Diesen Menschen waren die Schweine wichtiger. Darf ich das mal so sagen? Ich behaupte, dass jeder von uns so seine ganz persönliche Schweinezucht hat. Jeder von uns hat so seine ganz persönliche Schweinezucht. Dinge, die dreckig sind, die unheilig sind, aber die wir lieben. Und ein Risiko und eine Nebenwirkung vom Christsein ist, deine Schweine werden ersäuft. Zumindest sagt Jesus, deine Schweine musst du ersäufen, wenn du dazugehören willst. Wenn du verstanden hast, dass du ein sündiger Mensch bist und dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dir die Sünden vergeben will, wenn du Christsein eigentlich gut findest, wenn du das ewige Leben bekommen willst, wenn du ein neues Leben von Jesus bekommen willst, aber diese Entscheidung nicht triffst und diese Entscheidung nicht öffentlich durch die Taufe machst, dann möchte ich dich fragen, was ist deine Schweinezucht, die dir so wichtig ist, dass du sagst, Jesus, ich will in deiner Nähe sein, aber ich lasse mich nicht ganz auf dich ein. Es muss an den Schweinen liegen. Es gibt keinen rationalen Grund, sich für Jesus nicht zu entscheiden. Es sei denn, der Preis ist mir zu hoch. Vielleicht ist es eine offensichtliche Sünde, wie, weiß ich nicht, Geldgier, Genusssucht, Materialismus, Unehrlichkeit. Vielleicht etwas, was man nicht so sehr sieht, dein Ehrgeiz, dein Egoismus, dein Stolz. Irgendwo ist nicht der Hund begraben, sondern das Schwein lebendig. Du kannst nur Christ werden, wenn du bereit bist, dieses Schwein aufzugeben. Es lohnt sich. Es lohnt sich definitiv. Es sei denn, du sagst, es ist mir nicht wert, dann kannst du Jesus nicht nachfolgen und dann bleibt dir nur übrig, Jesus wegzuschicken. Denn er wird immer und immer wieder deine Schweinezucht ansprechen. Und das kann nerven, wenn du deine Schweinezucht liebst. Ich möchte schließen mit einer doppelten Einladung. Ich finde es sehr fair, dass Jesus die Nachteile, die Kehrseite des Christseins so offen sagt. Und nicht erst im Nachhinein. Es gibt so eine Tendenz, auch heutzutage in vielen Gemeinden, bei euch ganz sicher nicht, das meine ich jetzt ernst an der Stelle, die Leute, alles den Leuten schön und schmackhaft zu machen und sagen, ach, ist alles toll, werde Christ, alles viel besser. Es gibt ganze Gemeinden, die davon leben, wenn du Christ bist, wirst du reich, du wirst gesund. Du musst nur richtig glauben. Es ist so ein Quatsch, es ist so eine Lüge, es ist so bitter. Und die Leute dann enttäuscht und sagen, es funktioniert ja alles nicht. Richtig, steht schon in der Bibel, hat Jesus ganz offen gesagt. Wenn wir das lesen, dann merken wir, dass es da steht. Jesus verschweigt die Risiken und Nebenwirkungen nicht. Lesen wir besser diese Packungsbeilage. Jesus ist nicht Glücksbringer, sondern Jesus ist Erlöser. Jesus ist der Schöpfer, der Anspruch auf unser Leben erhebt. Und zwar radikal im besten Sinne, im positiven Sinne, radikal im Sinne von konsequent. Nein, es wird nicht alles besser, aber garantiert steht die Zusage, ich bin da und ich gehe nicht weg. Ich bleibe bei dir. Wenn du Christ wirst, du wirst keinen Tag mehr ohne Jesus erleben. Du denkst zwar, er schläft oder er kümmert sich nicht drum. Ruhig Blut. Es geht uns allen so. Fakt ist, er ist nie weg. Er ist immer da. Du wirst genauso krank werden wie alle anderen. Naturgewalten werden dich treffen. Und du wirst unter Umständen auch gelegentlich, kommt nicht oft vor, dämonischen Kräften begegnen und denkst dir, was ist das denn? Wieso wirkt Satan in dieser Welt und ja, auch manchmal in der Gemeinde? Wieso hat er so viel Macht und kann so viel toben? Der Punkt ist, Jesus ist da. Und in seiner Nähe bist du sicherer als irgendwo anders. Wenn du noch kein Christ bist, lade ich dich ein, falsche Sicherheiten, falsche Prioritäten aufzugeben und deine Schweinezucht, dich von ihr zu trennen. Es lohnt sich. Wenn du schon Christ bist, möchte ich dir auch eine Hausaufgabe geben. Denk mal drüber nach, wie konsequent lebst du? Wie konsequent lebe ich mein Christsein? Beanspruche ich für mich mehr, als unser Herr Jesus Christus zu seiner Lebzeit hier auf der Erde für sich beansprucht hat? Ich bin ganz sicher nicht dafür, dass wir alle so Christsein so intensiv leben im Sinne von, wir machen in der Gemeinde alle so viel Dienst und so viele Aufgaben, wir lesen nur von morgens bis abends in der Bibel, bis wir alle einen Burnout haben. Darum geht es nicht. Ja? Also ich weiß, dass wir da Ausgewogenheit brauchen. Aber wir brauchen den Mut, konsequent zu sein. Und auch manchmal verrückte Sachen zu machen. Diese Jünger haben verrückte Sachen gemacht. Und Jesus sagt, es lohnt sich. Schweine versenken könnte man das Ganze nennen, es lohnt sich. Ich wünsche uns allen Gottes Segen bei dieser Herausforderung, unser eigenes Leben zu reflektieren und konsequenter zu sein, als wir es vielleicht bis jetzt waren. Amen.